Herr, es ist nicht neugierig, wenn wir deinen Plan für die Welt begreifen und erfassen wollen, sondern wir wollen dein Wort verstehen. Dein Wort, das ein Licht auf unserem Wege ist, und dein Wort ist Trost und Ermutigung und Stärkung. Vielen Dank. Amen. Doch nur vergessen, ich habe was Dummes gesagt. Am letzten Mal, ich habe gemeint, wir hätten noch mehr von dem Hartenstein. Wir haben nur noch 4 von dieser Auslegung der Offenbarung. Die gibt es nicht mehr. Ich habe versprochen, dass ich die geschenkt bekomme. Jetzt kann ich mein Wort nicht einlösen. Jetzt hat Frau Bayer den guten Vorschlag gemacht. Jetzt lassen wir sie einfach kreisen. Der es jetzt rasch lesen will, nimmt es mit und dann geben wir es wieder weiter an die anderen Interessierten. Für mich ist es die beste Offenbarungsauslegung. Allerdings, wie es Hartenstein getan hat, war er Prälat, Missionsmann, Leiter der Basler Mission, in einer guten Weise, ausführlicheres Grünzweig, der hat natürlich das alles verarbeitet, in der Hensler-Kommentarreihe. Das ist überhaupt die beste Auslegungsreihe Wuppertaler Studienbibel, die gibt es ja günstig. Und jetzt gibt es diese Henslersche Reihe auch im Sonderdruck um 250 Mark, das sind, wie viel? 9000 Seiten oder so, die ist sehr, sehr gut. Wer die herantun will und auch für ein Hauskreis und so, da hat man alle kompakt dann dabei. Das ist auch eine sehr gute Offenbarungsauslegung. Nur ist es wahrscheinlich günstiger, gleich die gesamte Ausgabe, das gesamte Neue Testament dort zu kaufen. Hensler oder Wuppertaler Studienbibel. Oder dies läuft dann einfach weiter und Sie bringen es wieder zurück in 14 Tagen, lesen die paar Sachen und dann kann man es dem Nächsten geben. So wie Sie gerade Zeit haben, der eine sagt, ich nehme es dann lieber über Ostern. So, jetzt kommen wir Offenbarung 4. Wir überschlagen die Sendschreiben, die hatten wir mal einer Predigtreihe im letzten Jahr zugrunde gelegt. Das sind Schreiben des erhöhten Herrn an die Gemeinden, tief eindrücklich. Sie erinnern sich ja, der Zustand der Gemeinde, nur 2 Gemeinden, an denen nichts zu tadeln ist. Und dann kommen wir jetzt zur eigentlichen Offenbarung. Schau, Offenbarung 4 heute vor dem Thron Gottes. Die Themen sind jetzt auch im Notizenzettel enthalten, damit Sie sich immer orientieren können. Davor, also das Sendschreiben an die Gemeinde von Laodicea. Lau ist die Gemeinde. Und jetzt, danach sah ich und siehe, eine Tür war aufgetan im Himmel und die erste Stimme, die ich mit mir hatte reden hören, wie eine Posaune, die sprach: Steig herauf, ich will dir zeigen, was nach diesem geschehen soll. Alsbald wurde ich vom Geist ergriffen und siehe, ein Thron stand im Himmel und auf dem Thron saß einer. Und der da saß, war anzusehen wie der Stein Jaspis und Sarder, und ein Regenbogen war um den Thron anzusehen wie ein Smaragd. Und um dem Thron waren 24 Throne, und auf den Thronen saßen 24 Älteste mit weißen Kleidern angetan und hatten auf ihren Häuptern goldene Kronen. Und von dem Thron gingen aus Blitze, Stimmen und Donner, und 7 Fackeln mit Feuer brannten vor dem Thron. Das sind die 7 Geister Gottes. Und vor dem Thron war es wie ein gläsernes Meer, gleich dem Kristall. Und in der Mitte am Thron und um den Thron 4 himmlische Gestalten, voller Augen vorn und hinten. Und die erste Gestalt war gleich einem Löwen, und die zweite Gestalt war gleich einem Stier, und die dritte Gestalt hatte ein Antlitz wie ein Mensch, und die vierte Gestalt war gleich einem fliegenden Adler. Und eine jede der 4 Gestalten hatte 6 Flügel, und sie waren außen und innen voller Augen, und sie hatten keine Ruhe Tag und Nacht und sprachen: Heilig, heilig, heilig ist Gott der Herr, der Allmächtige, der da war und der da ist und der da kommt. Und wenn die Gestalten Preis und Ehre und Dank gaben dem, der auf dem Thron saß, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, fielen die 24 Ältesten nieder vor dem, der auf dem Thron saß, und beteten den an, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, und legten ihre Kronen nieder vor dem Thron und sprachen: Herr, unser Gott, du bist würdig zu nehmen Preis und Ehre und Kraft, denn du hast alle Dinge geschaffen, und durch deinen Willen waren sie und wurden sie geschaffen. Ich will mal gar nicht jetzt mit der Einzelauslegung beginnen, weil ich immer wieder will, dass Sie auch solch einen Bibelabschnitt in die Wirklichkeit Ihres Lebens hineinstellen. Und deshalb möchte ich immer beginnen mit dem, was wir erleben in unserer Welt. Eins der wichtigsten Worte in unserer Welt ist Freiheit. Sprechen Sie mit jungen Leuten, der große Traum der Freiheit. Die Befreiungsbewegungen, die emanzipatorischen Bewegungen bei uns, feministische Bewegungen, wo überall wir wollen Freiheit haben, junge Leute, die sich befreien aus dem Druck ihres Elternhauses. Was ich an all den Befreiungsbewegungen immer schlecht finde, ist, dass die Leute die schlimmste Unfreiheit nicht erkennen. Denn, das wissen Sie, man muss in dieser Welt immer unfrei leben. Na, Ehe ist natürlich auch ein Stück weit ein Gefängnis, aber ein schönes Gefängnis natürlich. Und so, es ist immer im Leben, müssen Sie ja Bezüge leben. Wenn Sie morgens zur Arbeit müssen, sage ich jeden morgens gleich und meine Verpflichtung, Sie sind ja hineingespannt. Was heißt Freiheit? Gibt es überhaupt Freiheit? Das ist die schlimmste Unfreiheit, in der wir leben, die dunkle Macht Satans, der uns nach seiner Pfeife tanzen lässt. Das Böse, das die Welt regiert. Und da kann ein Mensch noch so laut Befreiungsbewegungen schreien und am Ende kommt immer Blut und Tränen raus. Wie kann ich überhaupt die Freiheit erlangen? Das ist ein Thema der Offenbarung. Wie wird diese Macht des Bösen durchbrochen? Die Bibel hat immer dieses Thema, Jesus ist gekommen, die Werke des Teufels zu zerstören. Darum ist das Evangelium eine Botschaft, die sicher die meisten Leute noch nie begriffen haben, welche Bedeutung das hat. Die sehen es immer oberflächlich. Und die zweite Macht hängt ganz eng damit zusammen, das ist der Tod. Der Tod ist eine solche Realität, Sie können in Ihrem eigenen Leben nie begreifen, was es heißt. Sie wissen nicht, ob Sie den morgigen Tag erleben. Kein Mensch weiß das. Und dann, wenn man in seiner nächsten Nähe so plötzliche Todesfälle immer wieder erlebt, und dann ist man aufgewühlt und sagt, das ist eigentlich das Allerschlimmste. Und wir leben mit der kurzen Lebenszeit immer so ein Stück von der Restzeit des Lebens ab. Man könnte im Grunde schwermütig werden. Ich komme mit jedem Tag meiner eigenen Todesstunde näher und ich begreife nicht, wie es Menschen gibt, die irgendwie ihr Sterben bewältigen. Wenn sie nicht im Glauben stehen, wenn sie nicht eine gewisse Ewigkeitshoffnung haben. Und das Evangelium gibt uns eine gewisse Hoffnung des ewigen Lebens. Es kommt dann immer wieder an den Illustrierten zum Beispiel, dass es da Leute gibt, die haben vielleicht irgendwo im Koma eine ganz tolle Schau gehabt oder einen Traum. Und dann muss ich immer lachen und sagen, es interessiert doch mich nicht, was Leute für einen Traum haben. Ich will Realitäten wissen. Das weiß ich. Wenn ich meinen Kopf irgendwo hinschlage, dann sehe ich auch Sternle. Aber das ist nicht arg tröstlich für der andere. Also was meine Gedanken da in diesem Schockzustand zusammendichten. Ich weiß noch, wie ich das erste Mal Narkose gehabt hat und welche Farben da vor meinem Auge erschienen sind, als Kind oder so. Das ist ja nicht das, was uns interessiert, sondern was wir wissen wollen, was ist wirklich, wenn ein Mensch stirbt, was ist dann? Was ist diese Welt Gottes? Und das wird uns hier im Evangelium gesagt, als eine wirkliche Gegenwart des lebendigen Gottes unter uns. Und da, wo Sie in nächster Nähe erleben, ein lieber Mensch stirbt und Sie sind wirklich schockiert, und dann wollen Sie wissen, wie sieht das jetzt aus? Und das ist erst einmal wichtig, ich kann durch die Grenzen der sichtbaren Welt hindurchblicken. Ich kann es nicht tun, aber Gott hat es dem Johannes gezeigt, für uns alle ein ganz großer Trost. Und das sind nicht bloß Halluzinationen und Träume, sondern das sind Offenbarungen, das sind Enthüllungen, die Gott tut für seine Gemeinde. Wir haben es im ersten Kapitel gehabt. Gott will, dass wir an dieser wichtigen Stelle mit diesen Informationen versehen sind. Wir wissen viel nicht, nicht alles ist uns geklärt, aber ein ganz wichtiger Teil hat er gesehen. Sie kennen auch den Spruch, dass Leute sagen, man kann über die Ewigkeit nichts sagen, bevor ein Toter wirklich aus dem Grab rauskam und so. Manche sagen das so sehr derb, so haben es meine Daimler-Arbeiter immer gesagt, bevor einer im Leichenhemd vom Pragfriedhof da runterläuft zum Bahnhof, vorher will ich nicht glauben. Aber es ist ja ein Toter gekommen. Ein Toter ist wieder lebendig geworden und hat uns Informationen gegeben. Jesus, ja, der zählt nicht, der ist im Sonderfall. Na gut, aber das ist für uns wichtig. Der Einzige, der uns Informationen geben kann über das Leben nach dem Tod, ist Jesus. Er hat diesem Johannes ganz wichtige Enthüllungen gemacht, wichtige Informationen gezeigt. Da war eine Tür aufgetan im Himmel. Wenn die Bibel vom Himmel redet, meint sie die unsichtbare Welt, die umgibt uns. Also der Himmel ist nicht irgendwo ein Ort, sondern die unsichtbare Welt ist um uns her, ist eine Realität, die wir aber mit unseren Empfindungen nicht betasten können. Karl Heim, der große Denker, auch mit den Naturwissenschaften im Gespräch, hat ja immer den Begriff, den modernen, neuzeitlichen Begriff der neuen Dimension eingeführt, in der wir die Realität und Gegenwart Gottes in der vierten, fünften und sechsten Dimension erfahren können, die unserem natürlichen Begreifen entzogen ist. Und da kriegt er plötzlich den Blick getan, steht im Vers 2, ich wurde vom Geist ergriffen. Der Heilige Geist nur kann uns die Augen öffnen. Mit meinen natürlichen Augen kann ich es nicht sehen. Paulus sagt mal, der Mensch kann nur das begreifen, wovon er eine Ahnung hat, was er erlebt hat. Sie können nur zurückgreifen auf ihre Erfahrung. Der Geist Gottes, der kommt von Gott, der kann uns eine ganz neue Welt aufschließen. Und deshalb ist es wichtig, dass der Geist Gottes uns erleuchtet, so sagt ja der Luther im kleinen Katechismus, das halte ich immer noch für die beste Erklärung, der uns mit seinen Gaben erleuchtet, das ist der Heilige Geist, der gibt, steckt uns ein Licht auf, damit ich die göttlichen Dinge begreifen kann. Was heißt Himmel, was heißt Leben nach dem Tod, was heißt ewiges Leben? Und so hat Johannes vom Geist Gottes die Erleuchtung bekommen. Der natürliche Mensch vernimmt nichts vom Geist Gottes, es ist eine Torheit, aber es muss ergriffen sein, man darf um den Geist Gottes beten und dann gibt uns Gott diesen Blick. Ich bin überzeugt, dass uns mit der Bibel, auch mit der Offenbarung des Johannes, eine endgültige Offenbarung gegeben ist, die von keinem Visionär und von keinem Propheten mehr übertrumpft werden kann. Erst wenn wir Jesus erleben in seiner Wiederkunft, werden wir mehr wissen. Für die Zwischenzeit hat der Johannes uns letzte gültige Information gegeben. Der Geist Gottes aktualisiert es uns nur wieder oder macht es uns lebendig. Und das ist was Wunderbares, wenn wir Menschen, die in unsere schmutzigen Augen so viel Dreck auch aufsaugen, so viel Böses, was sieht man alles heute mit den Augen, Fernsehprogramm und alles, dass wir wirklich wieder einen Blick bekommen für die ewige Welt Gottes, dass wir die eigene Furcht vor dem Tod überwinden können, dass wir uns auch nicht festkrallen an diese sichtbaren Dinge, sondern immer dran denken, die vergehen ganz schnell. Was sichtbar ist, das ist zeitlich. Das Unsichtbare ist ewig. Ich will einen Blick haben für die ewigen Dinge Gottes, die bleiben. Steig herauf, ich will dir zeigen, was nach diesem geschehen soll. Eine Stimme wie eine Posaune, das ist die Stimme Gottes, die den Johannes einlädt. Ich will dir zeigen, was geschehen muss, was geschehen soll. Das muss ablaufen. Und das ist für uns sehr rätselhaft. Warum muss all das Böse noch geschehen? Das ist eigentlich das Thema der Offenbarung, dass in dieser Welt die bösen Abläufe noch ganz zur Entfaltung kommen müssen. Das Böse muss ausreifen, der Heilsplan Gottes muss zur Erfüllung kommen, das Leiden, das über die Christenheit kommt, muss noch ganz zur Erfüllung kommen und es muss am Ende offenbar werden, dass das Böse so eine aufrührerische Macht ist, dass es keine Versöhnung gibt. Und das muss geschehen, das wird durch den Lauf der Weltgeschichte ganz offenbar. Was uns erschüttert ist auch, dass die Zerstörung der Kirche, die Verheerung der Kirche weiterläuft, das wird uns sehr beschäftigen, die Entartung der Gemeinde Gottes zur Hure, die mit allen Weltmächten buhlt und darüber ihren Auftrag an der Welt verliert. Das sind ja ganz ernste Themen, die in der Offenbarung angeschnitten sind, weil sie uns auch selber treffen. Und das muss geschehen und Gott hat die Abläufe in seiner Hand. Und das ist jetzt das Wichtigste, was zuerst der Johannes sieht, was sieht er denn zuerst? Er sah, da saß auf dem Thron einer. Er kann ihn nicht beschreiben. Gottes Thron steht fest. Mich hat am Sonntag, ich weiß auch nicht warum, die Losung so ungeheuer angesprochen. Mir war das Wort so eigentlich nie so richtig klar geworden, wo Gott einfach sagt, ich bin doch der eine und ich habe die Himmel in meiner Hand und die Erde und ich brauche keinen Helfer. Gott braucht uns nicht und Gott kommt auch mit seiner Geschichte zum Ziel. Er sitzt auf dem Thron. Wir meinen immer, die Sache Gottes sei am Fallen. Das stimmt doch gar nicht. Wir haben so Froschperspektive. Und er sagt, ich sitze auf dem Thron und die Abläufe sind von Gott zugelassen, auch wenn es uns schwerfällt. Sie sind zugelassen, selbst die schrecklichen Kriege, von dem da nachher steht. Da saß einer auf dem Thron und Gottes Thron steht fest, da wackelt nichts. Gott hat die ganzen, auch die schrecklichen Entwicklungen in seiner Hand. Und wir wollen einfach bloß das jetzt mal fassen, was hier steht, die Herrschaft Gottes. Und das ist ein Trost für die Gemeinde. Wir sind erschüttert, wenn der Tod kommt und wenn schreckliche Abläufe in der Weltgeschichte sind. Gott hat die Herrschaft in seiner Hand. Und Gott kann niemand erschüttern. Und Gott ist auch nicht ein schwacher Gott. Und das kann man nicht genug sich immer wieder deutlich machen. Wenn Sie morgens aufstehen, dass Sie sagen, Gottes Thron steht fest. Und wenn die ganze Welt bebt, und wenn alle Leute spotten, und wenn alle höhnen, und wenn alle vom Glauben abfallen, Gottes Thron steht fest. Und ich bin Kind Gottes. Und Gott hat sich verpflichtet, mich zu schützen und seine Hand auf mich zu legen und mich zu segnen. Was will ich mehr im Glauben wissen? Wir sollten vielmehr uns freuen, dass Gott Gott ist. Und zwar, er ist wirklich Gott, absoluter Gott. Und niemand kann ihm irgendetwas wegnehmen. Und wenn alle spotten, lass sie doch kläffen. Es hat doch gar nichts damit zu tun. Da stand ein Thron. Bei Luther steht da in der alten Lutherbibel immer Stuhl. Das heißt Thron. Der Stuhl klingt ein bisschen komisch. Aber er war ein Thron und der Herrschaftsthron Gottes ist so absolut, dass niemand den Plan Gottes je aufheben kann, sondern das läuft ab und der Plan wird sich erfüllen und werden nur staunen können. Aber es ist jetzt ganz wichtig, angesichts der großen Bedrohungen unseres Lebens durch Satan und den Tod mit seinen Schrecken zu wissen, der Thron Gottes steht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Weiter kann man nicht mehr denken. Und das genügt zur Freude und zum Glauben. Da saß einer, der war anzusehen. Jetzt kann er es bloß noch in Bildern beschreiben. Es ist jetzt auch gar nicht wichtig, die Bilder auszulegen und zu deuten. Der Jaspisstein, jetzt müssen wir, der Herr, wie heißt unser Schuhmacher-Juwelier da, habe, dass er uns die Steine kurz noch erklärt. Der Jaspis ist ein klarer Stein und der Sardis, Sardar ist rot, glaube ich, und Sie, kennen Sie sich auch aus irgendwie. Rot und Smaragd ist grün und so. Ich weiß nicht, was Sie alles in Ihrem Nachttischle versteckt haben. Ich glaube aber, dass es jetzt gar nicht so wichtig ist, das im Einzelnen auszudeuten. Das ist jetzt jedem überlassen. Da gibt es dann schöne Theorien. Der eine sagt, das Rot, das erinnert mich an das vergebende Blut Jesu. Das dürfen Sie jetzt wirklich machen, wie Sie wollen. Ich glaube auch, dass es gar nicht von diesem Blick her angedeutet ist. Es soll nur angedeutet sein. Ich glaube, dass es nur um die absolute Schönheit, um das edelste Material geht und dass hier nur ein ganz schwacher Vergleich gewählt ist. Luther hat sich ja bei der Übersetzung in der Schatzkammer eines Fürsten beraten lassen, um die Begriffe dann aus dem Griechischen richtig zu übersetzen. Deshalb ist sicher die Deutung gar nicht wichtig. Ich glaube auch, dass wir mit unserem irdischen Begreifen in dieser Weltzeit Gott gar nicht uns vorstellen können, auch nicht mit Edelsteinen, und auch nicht mit irgendwelchen Bildern, sondern dass das von einer ungeheuren Schönheit ist, ganz anders als das Begreifen in dieser Welt. Es wird auch gar nichts irgendwo Menschliches herangezogen, um Gott zu zeigen. Wir haben ein ähnliches Sehen Gottes ja beim Jesaja in seiner Berufung, Jesaja 6, und auch dort heißt nur, der Saum seines Gewandes füllte den Tempel. Aber Gott wird gar nicht mehr geschaut, es bleibt irgendwo schon im Äußeren stehen. Er beschreibt Gott nur in seiner ungeheuren Macht und Größe und Gewalt. Und das ist, wie ich immer nur sagen kann, ein herrliches Trostbuch. Und ich will Sie heute Abend einfach fröhlich machen. Und wenn Krankheit Sie bekümmert oder Sie selber sagen, mein Leben neigt sich dem Ende zu, dann sagen, das Schönste kommt noch. Und ich weiß, ich werde ihn sehen von Angesicht zu Angesicht. Das wird ein ganz, ganz großer Augenblick sein, wenn ich durch dieses Todestor hindurchgehe und das sehen darf, was kein Auge gesehen hat und kein Ohr gehört hat. Und Gott mich dazu bestimmt hat, bei ihm zu sein, immer und ewig, ohne Trennung. Es ist ganz wichtig, dass wir diese gewisse Hoffnung der Auferstehung haben. Und wenn das nicht mehr bei uns klar ist, es ist leider in der christlichen Gemeinde tief erschüttert, das Wissen, darum, dass Jesus den Tod leibhaftig zerbrochen hat und Jesus aus dem Tod in einer neuen, verklärten Weise auferstanden ist. Wenn wir das nicht mehr wissen, hat alles Wirken keinen Sinn mehr. So hat so Paulus in 1. Korinther 15 geschrieben. Wenn das nicht wahr ist, dass da wirklich die unsichtbare Wirklichkeit Gottes ist und wir in dem Augenblick, wo wir hier den letzten Atemzug tun, als Gläubige in die Hände Jesu fallen und drüben in der neuen Welt aufwachen, dann hat auch hier gar keinen Wert, dass man sagt, wir wollen aber trotzdem glauben oder wir wollen für das Gute uns einsetzen, wir wollen uns fürs Gute einsetzen. Der Paulus hat gesagt, dann lieber lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Dann wäre das eigentlich nüchtern und realistisch. Ist noch nett, wenn einer Ideale hat, aber der christliche Glaube steht und fällt mit dem, dass er sagt, es ist wirklich so, weil Jesus uns in seiner Auferstehung den Blick frei gemacht hat und uns auch ein sichtbares Zeichen unserer Auferstehung gegeben hat. Paulus sagt immer, er ist der Erstgeborene von allen, die auferstehen, ist uns die Hoffnung auf diese himmlische Herrlichkeit aufgeschlossen. Und bevor der Johannes überhaupt diese schrecklichen Abläufe der Weltgeschichte auch nur kurz skizziert, zeigt er uns den Herrn auf dem Thron und gibt uns diese große Freude. Er tut das verschiedene Mal, er tut das wieder in Kapitel 7, als die Schar der vollendeten Gemeinde, die uns schon voranging, zeigt, die da jubeln vor dem Thron. Eine Schar, die niemand zählen konnte, aus allen Nationen und Völkern und Sprachen, stand um den Thron und so. Er zeigt uns immer wieder diesen Blick und das sind die Höhepunkte der Offenbarung, an denen wir stehen bleiben müssen, auch wenn wir manche andere Dinge nur erahnen können, vor allem von den schrecklichen Abläufen. Das reicht ja noch dann, wenn man es miterleben muss. Man muss nicht alles vorher schon sehen können. Also die Auferstehung Jesu ist eine reale Auferstehung, egal was Augstein und Konsorten dazu sagen. Oder der Lehmann hier, der da vom Süddeutschen Rundfunk auch so schreckliche Bücher geschrieben hat. Sie wissen ja, dass es der Bruder vom Evangelisten Theo Lehmann ist. Ja, ja. Ich habe Theo Lehmann kurz darauf angesprochen. Das war für ihn wieder ein Schock, ein Last seines Lebens. Der Vater, der berühmte Missionstheologe von Leipzig, ein großer Indienmissionar. Und der Sohn wird einer, der die ganze Bibel zerredet. Wer liest heute die Bücher noch, die vor 10 Jahren von ihm gedruckt wurden, damals auch um den Qumran Jesus? Es geht so schnell wieder runter. Aber uns ist wichtig, dass das Bibelwort bleibt durch die Zeit hindurch. Jesus Christus ist auferstanden. Der ist der Herr und der den Tod zerbrochen hat und uns eine gewisse Hoffnung ewigen Lebens gibt. Und das läuft hier ab. Und jetzt ist ein ganz wichtiger Punkt, der Lobpreis, der im Himmel jetzt schon gesungen wird. Ich weiß nicht, ob es richtig ist, wenn es heute christliche Gruppen gibt, die immer wieder sagen, man soll nur Lobpreis machen. Es ist sicher richtig, dass wir zu wenig danken. Das kennen Sie ja, wir sind Meckerleute. Aber man sollte auch keine Gesetze aufstellen. Es gibt auch Leute, die dürfen auch Klagelieder singen. Es gibt auch in den Psalmen viele Lieder. Sie dürfen einfach ihr Herz ganz natürlich leben. Und da gibt es ja in unserem Gesangbuch viele Lieder und es gibt noch andere Liederbücher, nach denen man singen kann. Es ist eine große Vielfalt da. Aber den Lobpreis, den soll man auch singen, aber dabei uns bewusst machen, Jesus hat wirklich alles in seiner Hand. Und das ist schön. Er hat alles in seiner Hand und wenn wir morgens aufwachen und so ein Lied anstimmen und uns freuen, Gott hat schon die ganze Welt in seiner Hand und die Natur, die mich umgibt und er sorgt heute auch für diesen Tag und ich darf ihm schon das Lob bringen und dann reihe ich mich ein in diese Schar derer, die jetzt vor dem Thron Gottes schon singt. Und da ist ein Bild gewählt im Kapitel 4. Um den Thron waren 24 Throne und auf den Thronen saßen 24 Älteste. In der Bibel ist das Ältestenamt, das wir heute im Amt des Kirchengemeinderats haben, ein wichtiges Amt des geistlichen Gemeindeleiters. Die Kirche hat dann immer mehr das Bischofsamt in einer unbiblischen Weise betont. Ich bin hier immer einer, der für die Brüderordnung ist. Ich glaube, dass auch die Brüdergemeinden hier sehr viel bewahrt haben. Herr Frohnah, gell? Hören wir doch zusammen in der Brüdergemeinde. Wo man wirklich sagt, die Brüdergemeinde, das sind alle Schwestern und Brüder und sie wählen sich nur Älteste, die dann die Verantwortung haben, dann sind wieder brüderlich miteinander gleichgeschaltet. Es kann nicht sein, dass nach dem autoritären Prinzip dann einer der Oberste über alle ist und dann das Kommando gibt, so wie dann ein Bischof einmal sagte zu seinem Kirchengemeinderat, ratet, was ich beschlossen habe. Das biblische Bild in der Ewigkeit ist, dass die Ältesten, das sind die Gemeindevertreter, und das ist ein Bild, dass eine Gemeinde sich in der Ewigkeit sammelt nach einer Brüderordnung, und die singen, das ist die Tätigkeit, das große Lob, die Freude an dem Herrn. Das schließt nicht aus, dass wir in der Ewigkeit vielleicht auch noch was Schönes arbeiten. Ich glaube nicht, dass wir untätig sein werden. Es ist hier nur der Lobpreis als das Allerwichtigste und Schönste. Wie gesagt, mir war das immer in meinem Leben groß, wenn man etwa, wer von Ihnen Posaunenbläser ist, im Ulm das miterlebt hat, wenn das Gloria kam, die Münsterglocken geläutet haben, dass nun dank an alle Gott angestimmt wurden, dann ist Gloria. Dann haben wir sowas gespürt, so wird es mal im Himmel sein. Das mächtige Loben Gottes in der Herrlichkeit. Und dann ist alles überwunden, was hier Zweifel und Anfechtung und Schwäche war. Mit weißen Kleidern angetan, das wird ja nachher im Kapitel 7 auch erklärt, das sind die, die Vergebung empfangen haben. Sie haben ihre Kleider hell gemacht im Blut des Lammes. Wir haben alle nur beschmutzte Kleider. Aber wichtig ist, dass wir uns reinigen für den Dienst für Gott. Und sie haben Kronen auf ihren Häuptern. Das heißt, wir werden mit Aufgaben belehnt, Aufgaben, die wir wirken sollen, das hat ja Jesus auch gesagt, er will die treuen Haushalter mit neuen Aufgaben betrauen. Sie werden mit ihm herrschen. Das ist ein bisschen ein dunkles Wort. Wir wissen nicht, was gibt es da zu herrschen in der Ewigkeit. Wer dem Herrn dient, bekommt neue Aufgaben in der Ewigkeit. Und das ist sicher ein richtiges Wort. Ich habe es zuerst mal beim Heinrich Giesen gehört, der immer so originelle Formulierungen gemacht hat. Sie kennen doch den Heinrich Giesen mit seinen Andachtsbüchern, sehr 5 Minuten still und so, da kann man immer noch viel lernen an originellen Beobachtungen. Und er hat gesagt, wie jemand früh starb, jetzt brauchen sie gerade im Himmel wieder tüchtige Leute. Schön. Für Erklärung. Einzige Erklärung für einen frühen Tod. Die eine Seite, er hat sein Leben hier vollendet und im Himmel braucht man auch tüchtige Leute. Denn da steht immer wieder da, dass Gott uns neue Aufgaben bereitet. Die Kronen bedeuten ja Herrschaftsaufgaben, es ist uns was in die Hand gegeben. Er hat uns zu Königen und Priestern gemacht. Wer zum Glauben kommt, ist Ihnen das bewusst. Wenn Jesus sie in Dienst nimmt, macht er das nicht nur, damit sie ihre Gefühle selber ordnen, sondern Jesus will auch durch sie vielen anderen Menschen Segen zufließen lassen. Er gibt ihnen plötzlich mit ihrer Bekehrung auch Ämter. Und das ist was ganz Wunderbares, wenn sie merken und suchen, ja, was kann ich jetzt tun? Wo ist mein Einfluss? Es ist auch schön, dass Christen wirklich wirken können und ihr Pfund nicht vergraben. Das mit den Kronen heißt, ich habe Ämter, Aufgaben, wirke, kann viel in dieser Welt tun und in der neuen Welt Gottes. Aber hier ist dann ganz, ganz groß, wie sie ihre Kronen nachher in den Staub werfen. Und zum Ausdruck bringen, alles, was wir tun, kommt von dir. Und alles, was wir machen, kommt von dir. Aber da kommen wir dann noch drauf. Von dem Thron gingen aus Blitze, Stimmen und Donner. So kennen wir die Offenbarung Gottes am Sinai. Blitze und Stimmen und Donner, das ist der Herr, der redet, der Geschichte macht. Es ist immer auch wieder ganz beruhigend, dass wir ja gar nichts machen können. Manchmal denken wir hätten in unserem Leben sehr viel getan, aber Sie merken ja, wie wenig man eigentlich tun kann. Wenn das der Herr schenkt, dass er in Ihrem Leben Gutes wirkt, ist das herrlich. Dann hat er Ihnen was gegeben. Er ist doch der wirkende Herr, wenn er Sie gebraucht. Wir wollen fleißig sein und uns einsetzen. Aber es ist immer wieder gut, dass wir wissen, von ihm kommt Blitz und Donner und das Wirken und die Macht, das ist nur eine Andeutung, dass alle Energie von ihm herkommt. Die 7 Geister Gottes, das Leben kommt von ihm. Und jetzt noch das Bild mit dem Meer. Das ist ein altes Bild, das wir häufig haben. In der Offenbarung kommt es mehrfach vor. Da wird immer wieder, und das muss man kurz deuten, dann hat man es verstanden. Es ist eine gewisse chiffrierte Sprache, die in der Bibel angewandt wird, besonders bei den Propheten worden. Das Meer ist das Völkermeer. Es bleibt ja ganz rätselhaft, was die Völker sind. In Deutschland ist ja gerade diese völlig absurde Idee der multikulturellen Gesellschaft. Das gibt es ja gar nicht. Das ist ja ein Traum der Idealisten. Ich bin doch nicht dagegen, wir wollen uns lieb sein zu jedem, freuen uns in jedem Ausländer und allem. Aber es gibt's nicht. In aller Welt wird die Spannung der Nationen, sagt Jesus, bis zum Ende fortgehen. Deshalb werden wir keine Nationalisten, das ist auch ein Götze, ist klar. Wir fühlen uns hoffentlich unter allen Völkern wohl und bin ja auch einer, der ab und zu ein bisschen in der Welt rumkommt. So. Wir meinen auch nicht, dass die Deutschen die Besten sind. Und so. Um das geht es gar nicht, um Nationalismus, sondern es geht darum, dass die Völker auch im Heilsplan Gottes eine Bedeutung haben. Man kann doch ganz deutlich sagen, Gott hat auch dem deutschen Volk ungeheuer viel geschenkt. Was haben Forscher, Entdecker, Gaben gehabt? Die Reformation war ein Geschenk für die ganze Welt. Und eigentlich sollte jedes Volk der ganzen Welt, der Völkerfamilie dienen. Und dummerweise haben wir die Gaben, die Gott jedem Volk gibt, die sind sehr verschieden, die Völkergaben, haben wir benutzt, um sehr viel Unheil zu bringen. Und wenn man das mal so ansieht, ist das alles erschütternd, dass die Völker miteinander ringen und sich den Platz streitig machen, statt sich gegenseitig zu befruchten. Gucken Sie den Balkan an, aber in Deutschland war es nicht viel besser. Und was noch vor uns steht, wissen wir nicht. Und deshalb ist eigentlich erschütternd, dass dieses Völkermeer in der Weltgeschichte ein grausames Morden ist. Ein Wiedereinander in einer welche schrecklichen Weise, ein überhebliches Herunterblicken aufeinander, Unterdrücken. Hutus und Tutsi ist ja nur ein kleines Beispiel für das, was überall natürlich passiert. Jeder über den anderen. Und da steht plötzlich dran, dieses Völkermeer, das sind wie Wogen, die übereinander schlagen, die Brandungswellen. Und deshalb ist das Bild gewählt. Die Juden haben immer vor dem Meer unheimlich Angst gehabt. Und das Völkermeer ist was Bedrohliches. In diesem Völkermeer gibt es ja bloß wieder was, dass Gott sein Volk Israel herausführt. Bei Gott sind die Völker geordnet. Und ich glaube nicht, dass die Deutschen noch eine weitere Bedeutung haben, aber das Volk Israel hat noch eine weitere Heilsbedeutung. Und dann steht immer da, dass das Meer, das Völkermeer, das unruhig tobende Völkermeer vor Gott kristallklar durchschaut ist. Gott kennt die Abläufe des Völkermeers und der Geschichte. Und es darf uns keine Angst mehr machen, dieses Völkermeer. Und das ist also bei allen Auslegern eindeutig, dass so das gläserne, kristallene Meer gedeutet wird. Wir kommen dann Offenbarung 15 nochmal drauf. Bei den Gestalten, da gibt es schon die Anklänge beim Hesekiel, das haben Sie unten schon gleich hingeschrieben, die vier himmlischen Gestalten. Löwe, Stier, Mensch und Adler. Sie wissen, dass der Irenäus, das war ein Ausleger, 250 vielleicht nach Christus, hat diese Gestalten genommen und hat in diesen vier die Evangelisten gesehen. Wenn Sie in der Markuskirche vorbeigehen, ist da, glaube ich, ein Löwe oder was. Nicht? Und so, das sind die vier Evangelisten. Ich glaube nicht, dass die Deutung des Irenäus richtig war, aber da sehen Sie, das dürfen Sie an diesen Chiffren dann ein bisschen auch selber probieren. Ich kann mir viel eher denken, dass es uralte Bilder sind, die schon aus dem Babylonischen kommen und so weiter, Bilder für die Urweltkräfte. Stehen die da? Für die Kraft des Löwen? Für den Stier, für menschliche Weisheit und den fliegenden Adler. Also wir treffen das in Babylonien überall als die Urkräfte der Welt, die das zusammenhalten. Sondern wichtig ist, dass all diese Weltkräfte, wie wir sie nun auch sehen, ob in solchen Gleichnisbildern, wie wir sie sehen, Gott die Ehre geben. Die Welt ist nicht eine Welt, die der Kontrolle Gottes entglitten ist, sondern sie dient Gott und ehrt Gott. Ich habe mir hier auch einiges aufgeschrieben, es bringt aber eigentlich gar nicht mehr viel, der Höhenflug des Adlers und was weiß ich, die Kraft und die Energie des Stieres und die Majestät des Löwen und was. Aber das sind gewisse Kräfte, die man früh versucht hat, aus dem ganzen Weltgeschehen zu deuten. Für uns ist doch nur wichtig, also was ich immer so schwierig finde in unserer Zeit, wo man so grün ist, ideologisch so grün, dass da immer so die Welt paradiesisch gesehen wird und gar nicht begriffen wird, die Welt ist doch nicht bloß eine durch die Chemie verseuchte Welt, sondern die Welt ist auch in sich im Aufruhr. In der Welt gibt es so viel, in der Natur gibt es auch so viel Morden, da gibt es auch so viel Leiden in der Natur. Der Paulus sagt, das Seufzen der Kreatur. Ich meine immer wieder, dass junge Leute, die so ökologisch, das sind wir ja alle hoffentlich verantwortlich, aber die das nicht sehen, dass diese Natur eine leidende Kreatur ist, die schon ganz einfach durch ihre Existenz eine Qual in sich trägt. Und nicht erst, wenn der Mensch ein Schwein schlachtet, sondern das ist auch schon in sich, wenn die Katze das Nest ausräubert und wenn die im Urwald, wenn die schwache Pflanze auf die Seite gedruckt wird, wenn sie alle nach Licht streben und ein Kampf, in der Natur herrscht ein Kampf aller gegen aller. Und das hat eigentlich nur seine Auflösung, dass Gott dieser Natur einmal den Frieden geben wird und dass in der Ewigkeit dieser Kampf aller gegen alle aufhört. Das hatten wir ja beim prophetischen Wort schon öfter gehabt. Und das steht hinter diesen Bildern dieser vier Gestalten. Und auch diese Flügel bedeuten diese, dass die überall hingehen können. Das Auge, das überall hingeht, das sind natürlich Prophetenbilder, die für unser sachliches Verständnis sehr schwer zu verstehen ist. Das sind diese dienstbaren Gestalten Gottes. Sie brauchen sich jetzt mehr nimmer drunter vorstellen. Es sind wirklich nur Symbole, die hier stehen, für eine Wirklichkeit. Der Gott, der alles sieht, der alles weiß, der überall ist, der alles in allem erfüllt, der hat seine Boten um sich her und die singen das Heilig, heilig ist Gott der Herr, der Allmächtige, der da war, der da ist und der da kommt. Und noch einmal steht die Majestät Gottes so in der Mitte und der Lobgesang, der ihm gebracht wird. Und als diese Gestalten den Lobpreis bringen und die Ehre und den Dank dem, der auf dem Thron saß, da fielen die Ältesten nieder und beteten ihn an und legten ihre Kronen nieder vor dem Herrn und sprachen, Herr, unser Gott, du bist würdig zu nehmen, Preis und Ehre und Kraft. Es ist ganz wichtig, dass wir selber kein Lob mehr brauchen, weil alles, was uns der Herr geschenkt hat, ihm gehört. Und so dürfen wir auch leben in der Dankbarkeit, dass er uns würdigt, Dinge zu wirken, der alle Dinge geschaffen hat. Jetzt dürfen Sie ganz große Erwartungen auch haben für Ihre Aufgaben, wie er Sie ausrüsten wird, wie er Sie stärkt, wie er den Willen hat. Wie heißt es, so schließt hier im Vers 11? Und durch deinen Willen waren sie und wurden sie geschaffen. Und das ist ganz groß. In Ihrem Leben gibt es eine ganz große Energie, ist der Willen Gottes. Der ist mit Ihnen schon ganz weit gekommen. Er will auch noch weiterkommen. Überlassen Sie sich diesem Willen Gottes. Diesem guten Willen Gottes. Der will sie heiligen, will ihr Leben zum Segen setzen. Der hat gute Gedanken und hat Friedensgedanken mit ihnen. Das ist ganz wunderbar. Und das Kapitel 4 ist eine große Freudenbotschaft. Sie brauchen nicht hängen bleiben an einigen Details. Sehr schön ist auch hier die Lutherbibel erklärt. Fritz Grünzweig hat die Erklärung geschrieben, der Lutherbibel erklärt, nicht in der anderen, nicht in der Erklärungsbibel. In der Lutherbibel erklärt, bei uns im Bücher ist gerade den grünen Schutzumschlag, hat früher den blauen, heute den grünen. Lutherbibel erklärt, und das hat man eigentlich die meisten Erklärungen schon zu dem, was ich sagte. Wo das drin steht, was bedeutet das Stier und so. Aber es genügt auch. Sie brauchen diese Details ja nicht, weil sie doch nur Symbole sind. Sondern das Wichtigste ist, was jetzt abläuft. Während hier in der Welt Menschen diskutieren, ob es einen Gott gibt, erklingt dieser mächtige Lobpreis Gottes. Bloß wir hören ihn nicht. Mir hat es einmal Eindruck gemacht, wie bei einer Glaubenskonferenz Paul-Walter Schäfer sagte in Essen bei der Terfstegen-Konferenz, wenn es uns mal möglich sein wird, in der Ewigkeit zurückzuhören und nochmal zurückzublicken auf unser Leben, kann ja sein, dass wir den Blick nochmal haben, dann genieren wir uns, warum wir so wenig Gott diesen Lobpreis gesungen haben. Wenn er dann so mächtiger klingt, dass wir sagen, was war das eigentlich, warum sind wir damals erschrocken vor dieser kleinen Not und warum war uns das so schwer und warum haben wir uns so erregt über die Gottlosigkeit, ist da alles gar nicht der Rede wert, wenn ich die Dimensionen wirklich sehe von Ewigkeit, wie Gott die Welt erschaffen hat. Was ist die kleine Strecke des menschlichen Aufruhrs der Sünde? Und das ist schon was Großes, wenn wir mittendrin stehen dürfen und dürfen Lobpreis erschallen lassen. Das war was ganz Herrliches. Wenn Sie singen und wenn Sie Gott die Ehre geben, wenn Sie sich freuen können und wenn Sie sich unter diese mächtige Herrschaft Gottes stellen können. Deshalb freue ich mich auch nachher so, wenn der Chor wieder singt, ich will allen auch danken, die da mitmachen. Das ist was Herrliches. Das heißt nachher mal in Offenbarung 7, sie schrien mit lauter Stimme. Der Kirchenmusiker ist es manchmal nicht so recht, wenn man so schreit. Aber es ist vielleicht doch was in der Ewigkeit, dass es sehr laut zugeht. Deshalb habe ich oft auch Freude gehabt, wenn unsere jungen Leute in der Jungenschaft so gebrüllt haben, ihre Lieder. Aber schön's. Weil da wirklich die ganze Begeisterung drin rauskommt. So wie vielleicht sonst bloß nur Leute im Neckarstadion brüllen. So in der Begeisterung. So ganz erfüllt. Sowas ist sicher drin, in der Freude. Gott hat alles in seiner Hand. Und er ist der Herr. Für mich ist dieses Zeugnis des Johannes ein ganz herrlicher Durchblick. Von Anfang bis Ende Offenbarung, wahres, verlässliches Wort Gottes. Wir werden einmal staunen und sagen, nur noch viel herrlicher, als wir es heute durch diese dürren Worte hindurch erkennen können. Und jetzt kommen wir nächstes Mal dann zu dem Buch mit den 7 Siegeln. Jetzt kommen die Geheimnisse der Weltabläufe. Aber das war zuerst wichtig, das zu sehen. So.